Ihr Lieben, ich lese uns einen Text aus der Bibel, Jesaja 52, die Verse 7 bis 10. Und der Text ist sehr alt. Also wir hören ein Wort, was zu Menschen vor 2500 Jahren gesagt wurde. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion: Dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander, denn aller Augen werden es sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes. Ihr Lieben, Heiligabend liegt vor uns und große Feste werfen ihren Schatten so voraus. Da gibt es viel vorzubereiten. Und ich schaue mit uns mal in eine Familie. Wir schauen auf die Hanna, die hat alle Hände voll zu tun. Und nach dem Mittagessen, Heiligabend, Vormittag ist jetzt, kommen die Kinder. Und sie freut sich schon sehr darauf. Und vor allem auf den kleinen Enkel, der Max. Der wird bald 3. Und dann werden sie gemeinsam unter dem Christbaum singen. Und Ulrike, die mittlere Enkelin, und Martin, der Große, die spielen Flöte. Und dann liest einer von den Großen die Weihnachtsgeschichte. Und bis dahin, da gibt's noch viel zu tun. Und Betten beziehen, Staubsaugen, Geschenke zurechtlegen. Und den Baum, den will Manfred dann schmücken, wenn er hoffentlich pünktlich Mittag vom Dienst kommt. Und nach dem Kaffee trinken werden sie dann zur Christvesper gehen und dann ist Bescherung. Und Hanna schleppt einen Schloß Handtücher ins Gästezimmer. Sie wischt sich mit dem Handrücken über die Stirn. Und so fix wie früher geht das alles nicht mehr. Und plötzlich wird ihr schwindlig. Und ein stechender Schmerz in der Brust. Und sie setzt sich auf die Treppenstufe. Es wird schon wieder werden. Und vorsichtig tastet sie sich die Treppe hinunter. Kalter Schweiß tritt ihr auf der Stirn. Was nun? Keiner im Haus. Und da hockt sie einige Minuten da. Und ihre Gedanken, die kreisen genauso schnell, wie der Raum jetzt vor ihr kreist. Und nur noch wenige Schritte sind zum Telefon. Und dann schleppt sie sich an den Apparat. Und die Nummer vom Hausarzt ist eingespeichert. Und sie sagt nur: Hallo, ich brauche Hilfe. Und mehr bringt sie nicht hervor. Und die Schwester erkennt ihre Stimme. Und als Hanna wieder zu sich kommt, da liegt sie im Bett. Und die Infusionsflasche kluckst leise, Maschinenpiepsen. Sie kann das gar nicht fassen. Wo bin ich? Etwa hier im Krankenhaus. Aber es ist doch heute Heiligabend und Weihnachten fängt an. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Und ihr laufen die Tränen übers Gesicht. Die Tür geht auf, ein Arzt kommt und sagt nur: Sie haben großes Glück gehabt, Frau Schütze. Ein paar Minuten später, dann hätte das Leben für Sie vorbei sein können. Aber sie will das nicht glauben. Ein Herzinfarkt, ans Bett gefesselt, gerade heute. Ich weiß es nicht, wie fern uns diese tragische Begebenheit in einer uns fremden Familie ist. Aber sie ist uns zumindest nicht so fern wie die Menschen in unserem Predigttext. Und wir blicken jetzt mal von dieser Familie weg auf die gefangenen Israeliten in Babel. Und bei dem Gedanken, dass wir jetzt auf Sklaven schauen, verweilen wir etwas. Und ich bedenke mal mit uns die verschiedenen Spielarten von Gefangenschaft. Das wird uns hier vorgestellt. Da gibt es verschiedene. Also, ein Volk unter einem grausamen Diktator. Menschen gefesselt am Bett. wegen seiner Überzeugung im Gefängnis sitzen. Sklave seiner eigenen maßlosen Wünsche sein. Gefangen und gefesselt in einer Sucht. Gefangen in Einsamkeit mitten in der Ehe. Gefangen in Ächtung und Verachtung. An den paar Beispielen sehen wir, es gibt sichtbare Ketten und unsichtbare Ketten. Aber eines ist bei allen Spielarten von Gefangenschaft gleich. Es gibt Trümmer. Es gibt in jeder Art von Gefangenschaft Trümmer. Ob nun die Seele in Trümmern liegt oder die Gesundheit in Trümmern liegt oder die Kraft zu lieben und zu vergeben in Trümmern liegt, ob eine Stadt in Trümmern liegt oder das Miteinander in Trümmern liegt. Gefangene sitzen immer auf Trümmern. Und Gefangene haben ihre Zukunft nicht in der Hand. Und wenn sie eine haben, dann ist sie mehr als ungewiss. Und jetzt öffnet uns dieses Predigtwort aus Jesaja 52 eine, ich würde mal sagen, eher seltene Gelegenheit, Chance. Das Predigtwort bietet uns jetzt etwas an, was nicht, meine ich, so oft geschieht. Dieses Wort will mit uns, mit den Augen der Güte und des Verstehens unser Leben betrachten. Ohne Moral, ohne Besserwissen, ohne Ratschläge, einfach mit Güte das eigene Leben betrachten lassen und anschauen. Also, es will mit uns das anschauen, was wir anderen vielleicht selten oder niemals zeigen. Das hat verschiedene Gründe, warum wir uns verbergen. Vielleicht, weil unsere Kraft zu Vertrauen nicht ausreicht. Was auch immer. Ich finde, das hat mich irgendwie inspiriert. Ich finde das bedeutsam, dass in unserem Predigtwort die Trümmer sind die Angesprochenen. Sie werden angesprochen. Und bei Trümmer, da schauen wir auf die Bruchstücke unseres Lebens. Wir blicken in die geheimen Kammern und schauen auf das unheilbar Zerbrochene. Also wir schauen auf Bereiche, wo wir wissen, dort ist Schmerz, dort ist Scham und Angst, dort ist zertrümmerndes Leben. Und wir wissen, ich hatte gesagt, wo Trümmer, auch Gefangenschaft. Die Frage ist es für mich an dieses Bibelwort, was es von uns will. Will es unsere Freiheit oder will es so etwas wie Sehnsucht nach Freiheit wecken? Oder will es vielleicht sogar sagen, du bist frei? Also auf der Strecke bleiben wir ein bisschen, wir sinnen den ein bisschen nach. Und wir blicken zuerst mal weg von der Hanna und ihrer Familie, weg von uns, blicken wir auf das alte Israel in Babylon. Und da fällt erstmal auf, die waren gefangen, aber die lebten äußerlich nicht auf Trümmern. Die mussten zwar Sklaven sein, aber intelligente Sklavenherren geben ihren Sklaven, damit sie gesund bleiben, Hütte und Brot. Und das hatten sie unter fremden Herren im fremden Land. Und da fingen sie sich an einzurichten. Unter dem Motto, man muss halt das Beste draus machen. Und da schickte Gott einen Propheten. Und er hatte die Aufgabe, sie wieder zu sich selber zu bringen, zu ihrem Kern. Ich sage es nochmal noch konkreter, eigentlich nicht zu sich selber, sondern er hatte die Aufgabe, sie wieder zu der Bestimmung zu bringen, die Gott für sie hat und hatte. Und der Prophet will ihre Sehnsucht nach Freiheit erinnern. Und das klingt ein bisschen wie ein Allgemeinplatz. Ich meine damit, er will sie an ihre wahre Würde erinnern. Denn die Bestimmung, die ich von Gott bekommen habe, ist meine wahre Würde. Das ist das, was ich nicht verliere, was mir auch niemand nehmen kann. Alles andere kann mir jemand nehmen. Meine wahre Würde ist, was mir Gott geschenkt hat in meiner Bestimmung. Und da klingt das wirklich auf der einen Seite ein bisschen provozierend, aber auch fremd und ein bisschen abstoßend. Er sagt in seiner Predigt, kehrt zu euren Trümmern zurück. Und sagt dann, dort beginnt eure Freiheit. Auf euren Trümmern beginnt eure Freiheit. Und zwar nicht, wenn ihr euch in der Fremde einrichtet. Und in der Vorbereitung fand ich es auch für mich einen bemerkenswerten Gedanken. Das hat mir was bedeutet. Ich dachte, es ist eigentlich besonders, dass man den Gedanken an die Freiheit eines ganzen Volkes, um das es im Predigtext geht, also die Freiheit eines Volkes so hier hinstellen kann. Und daneben kann man den Gedanken an die Freiheit einer Menschenseele auch so stellen, nebeneinander. Und der Prophet sagte ihnen, dass sie mit Brot und Hütte im fremden Land nie frei sein würden. Dort könnte sie Gott nicht gebrauchen. Also, sie mussten zurück in die zerstörte Stadt. Und die zerstörte Stadt, das war sozusagen für die gefangenen Israeliten das Bild der Resignation. Denn die Hoffnung der Juden, die gründet sich auf den Tempel, auf das Land und auf Zion. Und der Tempel war zerstört. Das Land hatten sie nicht mehr, die Verheißung, die damals verbunden waren. Und Jerusalem war in Trümmern. Also es war alles kaputt. Und da sagt der Prophet, dorthin müsst ihr zurück in eure Resignation. Und wenn ein Mensch, jedenfalls von Gott her, was Gott für Freiheit hält, nicht was wir für Freiheit halten, sondern Gott hat auch eine Vorstellung von Freiheit. Und wenn ein Mensch frei werden will, so wie Gott sich das vorstellt, dann muss der Mensch zu sich selbst zurück, und zwar nicht irgendwo hin, sondern er muss zu seinen Trümmern. Dort muss er hin. Dort ist die Freiheit. Dort findet er Gott. Und dazu genügt sozusagen nicht ein eigener Entschluss, dass man sagt, ja, das mache ich, oder der eigene Wille, dass man sagt, ja, das genügt nicht. Sondern wenn man so einen Schritt wagen will und auch dranbleiben, dann braucht man ein Zukunftsbild, eine Vision von dem Kommenden. Also wer in die Freiheit aufbrechen will, der braucht ein Bild, eine Botschaft. Und dazu braucht es Glauben. Wir wissen heute, ohne den Propheten hätten die Israeliten Babylon nie verlassen. Die wären in ihrer warmen Sklavenhütte sitzen geblieben. Sie hätten nie ihre Trümmer gefunden und ihre Heimat betreten. Aber so fing das an. Es gab eine Botschaft für sie. Und diese Botschaft war die Vision einer wiedererstehenden Stadt. Es war das Lied von dem heil werdenden Leben. Und neben diese Vision trat dann sozusagen der Imperativ, sagt auf, los! Gott geht mit uns, Gott will das und Gott wird das gelingen lassen. Und durch das beides, die Vision und der Zuspruch, Gott geht mit, wuchs der Glaube. Und der Glaube zeigte sich dann in der Kraft, aufzustehen und heimzukehren auf die Trümmerberge. Was damals, das muss man auch dabei bedenken, den Sklaven gepredigt wurde, das war eher unwahrscheinlich. Das konnte man sich so nicht vorstellen, dass der damalige mächtigste Herrscher der Welt Tausende seiner besten Sklaven einfach ziehen lässt. Nicht vorzustellen. Und es war auch an sich so nicht vorzustellen, dass das Land und die Städte, die verwüsteten, dass das wieder aufgebaut werden würde und blühen würde. Und der Prophet sagte das aber voraus. Und er sagte, das geschieht mit euch, Gott gebraucht euch dazu, bei Gott, indem ihr zu euren Trümmern zurückgeht, so kommt Gott. Und wenn Gott kommt, kann das geschehen. Und da kann dann noch mehr geschehen, das sagte er sogar. Und wenn ihr das tut und geht zu euren Trümmern zurück, dann wird Gott dadurch, dass ihr gehorsam seid, das Heil für die ganze Welt bringen. Wir wissen heute, das wurde wahr. Aber eben auch ganz anders, als man sich das so vorstellt, so unspektakulär, so menschlich. Also, es geschah das Unwahrscheinliche, dass der Herrscher seine Sklaven ziehen ließ. Und dann war die Rückkehr zwar hoffnungsvoll, das war schon so ein Aufbruch, ein Neuanfang, aber der Aufbau, der dauerte Generationen. Und der Aufbau, das war mühsam. Und Gottes Heil konnte man für alle Menschen, wie es der Prophet gesagt hatte, auch nicht sehen. Da kam kein König mit einer Heeresmacht und da kam kein strahlender Herrscher mit Krone und Schwert und Wagen. Als das geschah, dann sangen zwar die Engel auf dem Hirtenfeld, aber zu sehen war gar nichts. Ein Kind und ein Mann am Kreuz. Heute weiß das zwar die ganze Welt, aber wer hätte das ahnen können? Wie hätten die Gefangenen in Babel ahnen können, dass sich das Wort des Propheten in dieser Weise erfüllt, als er den damals gepredigt hat, wenn ihr aufbrecht, dann werden aller Welt enden das Heil unseres Gottes sehen. Ich finde das sehr bedeutsam für unseren Glauben, für unseren Glaubensweg, für unseren Miteinander, wie wir miteinander umgehen. Wir haben einen Gott, der sich nicht nur auf die menschlichen Trümmer begibt, auf unsere persönlichen Trümmerfelder oder die Trümmerfelder in unserer Kirche, sondern dass er sogar dort wartet. Und dass die Trümmer die Verheißung haben, ob sie nun Armut oder Sünde oder Tod oder Streit oder Hass oder Zerbruch oder Krankheit, egal welche Trümmer. Und dass Gott dort wartet auf uns, das erwarten wir manchmal so gar nicht, obwohl uns das gepredigt wird. Also, wir hören noch einmal dieses Wort und wir hören das mal als ein Wort an uns. Und auch, das finde ich auch wichtig, auch ein Wort an unsere Kirche, an unsere so vollkommen in Frage gestellte Gemeinschaft unserer Kirche und auch an unser Land, wo man sagt, was hält denn uns eigentlich hier noch zusammen in unserem Land? So, fragen viele. Und jetzt kommt die Botschaft. Da sagt Gott durch seinen Propheten zu uns, seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen der Völker, dass alle Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Wir gehen mal von den Gefangenen und von uns nochmal kurz zurück in die Familie. Hannas Kinder trafen pünktlich ein und statt einem großen Hallo und einer weit geöffneten Haustür empfängt sie ein regennasser Zettel am Gartentor. Bin im Krankenhaus, Mutter hat einen Herzinfarkt. Geht ihr etwas besser? Wir sehen uns in der Kirche, Vater. Schrecklich. Unplanmäßige Aufregung an einem ohnehin aufregenden Tag. Und da sitzen sie, die Kinder und die Eltern, im Auto wie gelähmt. Was denn nun? Ins Krankenhaus stürzen? Er schreibt, wir treffen uns in der Kirche. Wir sehen uns ja regelmäßig zum Gottesdienst und die Familie hat ihren Platz in der Gemeinde. Aber jetzt sitzen sie im Auto und sind am Heiligabend enttäuscht und traurig. Warum das heute? Das ganze Fest verdorben. Und da bleibt das O du Fröhliche einem irgendwie im Hals stecken, angesichts von Leid und Not. Und der Weihnachtsfriede, der steht dann irgendwie in Frage. Ist das nur dieser Weihnachtsfriede so ein frommer Schein, den man mal einen Tag über die konfliktgeladene Wirklichkeit legt? Und wenn man die Fragekreise größer zieht, wenn es nicht nur um meinen persönlichen Weihnachtsfrieden geht, sondern auch um Gemeinde, Kirche und Land, umso schwerer fällt es da, Antworten zu geben. Und deshalb, weil wir keine Antworten wissen, jedenfalls so keine Antworten, die nicht im Kopf liegen, sondern eine Trostkraft, eine tragende Kraft im Herzen entfalten, Diese Antworten haben wir nicht. Aus dem Grund müssen wir unseren Glauben nehmen und Jesus ins Herz. Es gibt keinen anderen Weg, als dass ich Jesus in meinem Herzen agieren lasse, einlade und agieren lasse. Das ist die einzige Weise, in der Gott an und in und durch einen Menschen wirken will. Deswegen bedeutet das, wenn es um diese großen Fragen geht, sich erstmal beschenken lassen. Das ist das. Erstmal beschenken lassen und dann gibt es vielleicht keine Antwort, aber eine Tür. Erstmal beschenken machen und Frieden machen mit sich und der Vergangenheit. Vielleicht nochmal zur Beichte gehen vor Weihnachten, zu den Trümmern und das alles nochmal vor Gott ausbreiten, unter vier Augen und sich das zusprechen lassen. Also Frieden machen in dem eigenen Lebensradius, aber eben nur mit Jesus, nicht alleine aus eigener Kraft. So, jetzt schauen wir nochmal zu Hannah. Spätabends darf dann die Familie nochmal kurz auf die Intensivstation. Und die Hannah liegt da und Manfred tritt an ihr Bett. Und er schaut sie ihn an und lächelt leise und flüstert, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude. Nein, Manfred, Gott hat uns nicht vergessen. Er hat es wieder Weihnachten lassen werden lassen für uns und alle. Und durch das Fenster am Flur in der Intensivstation kann sie ihre ganze Familie sehen. Und vielleicht dürfen sie morgen alle rein. Und sie haben ihr eine kleine Überraschung mitgebracht. Ein Freudengruß für die Mutter und alle, die es hören können. Und sie werden es auch für sich selber tun. Und sie spüren die Liebe in der Bewahrung ihrer Mutter und Oma. Dieser Heiligabend hätte auch ihr Todestag werden können. Aber es ist ihr zweiter Geburtstag geworden. Und nachdem ihnen das bewusst geworden ist, stimmen sie an. Ein Lied, nicht laut, aber voller Dank. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Und dass Menschen mitten in Leid und mitten in ihren Trümmern zum Lob Gottes finden, genau das hatte der Prophet einst vorausgesagt, als er rief, seid fröhlich und rühmt miteinander ihr Trümmer. Amen. Jesus, wir danken dir für unser Leben und besonders für die Stellen unseres Lebens, wo Zerbruch liegt. Wir danken dir für deine Verheißungen heilwerdenden Lebens und dass du die Trümmer wertschätzt. Wir preisen dich dafür und danken dir, dass du uns so einen wunderbaren Zuspruch schenkst. Ich möchte dich für uns alle bitten, für mich, für meine Trümmer und für jeden unter uns. Hilf, dass wir unsere Trümmer wertschätzen, so wie du das tust. Und dass wir unser Leben und unser Miteinander mit deinen, nicht mit unseren, sondern mit deinen Augen sehen. Das bitten wir dich, Vater, in Jesu Namen. Amen.